Himmel und Hölle. Dein Leben ist mehr als ein Spiel. Wie wird es im Himmel sein? Wir reden so oft vom Himmel, aber freuen wir uns wirklich drauf? Das war das Thema, was mir gestellt worden ist, und ich dachte, oh nein, wieder so ein Yumiko-Thema. Ganz spannende Themen haben die da immer. Und ich dachte, ich glaube, das muss ich wieder korrigieren, reparieren, umändern. Und dann dachte ich, nein, es ist gar nicht schlecht. Wir reden vom Himmel, aber freuen wir uns wirklich drauf? Was ist das Himmel? Wie stellen wir uns vor? Und manchmal stellen wir uns gar nichts vor und manchmal stellen wir uns alles vor. Und das wäre nicht schlecht, mal wirklich nachzudenken, was sagt denn die Schrift vom Himmel? Und dann habe ich es gerne angenommen. Himmel und Hölle, dein Leben ist mehr als ein Spiel. Und das passt auch zur Missionskonferenz. Denn ich glaube, es gibt zwei Dinge, die uns das Feuer für Jesus mindern und die unsere Bereitschaft für die Mission bremsen. Zwei Dinge. Das eine ist der Mangel am Bewusstsein für das ewig Verlorensein der Gottlosen. Die, die ohne Christus sind, gehen in die Hölle. Und das wird verdrängt, das wird nicht mehr gelehrt, das ist ausgeblendet. Und uns ist dieser Schrecken verloren gegangen. Nur nebenbei, das ist übrigens mit ein Grund meiner Berufung, weil ich das immer noch ernst nehme. Und noch hat es mir keiner ausgetrieben. Ich glaube, dass Menschen verloren gehen, auf ewig verloren gehen. Und soweit ich meine Schrift noch so lese, wie ich sie lese, steht es da drin. Auch vom ewigen Verlorensein. Und ich glaube, das ist ein bisschen abhanden gekommen, dieser Furcht, dieser Schrecken vor der ewigen Verdammnis. Das andere ist aber auch die fehlende Freude über die ewige Errettung, über den Himmel. Auch das ist nicht immer in unserem Leben präsent. Und das liegt eben auch an der Schwäche, dass wir uns nichts unter dem Himmel vorstellen können. Es ist kein Bedürfnis da. Wir haben ein Stück weit Himmel auf Erden, ganz im Ernst. Wer will dann noch in den richtigen Himmel, wo es nur die weißen Wolken gibt? Also, das fehlt. Und deshalb denke ich, ist es gut, mal nachzudenken, was ist Himmel? Was ist Himmel für dich? Was ist Himmel für mich? Was lernen wir daraus? Wieso können wir uns darauf freuen? Und erst wenn wir uns wirklich freuen, glaube ich, motiviert uns das auch wieder für die Mission, wie wir es eben in den Zeugnissen gehört haben. Und ich bin froh, dass ich heute Morgen nicht über die Hölle reden muss, sondern dass ich über den Himmel reden darf. Wie wird es im Himmel sein? Wir reden oft vom Himmel, aber freuen wir uns wirklich drauf? Das ist die große Frage, wie wird es im Himmel sein? Die Toten Hosen haben sich die Frage auch gestellt in dem Lied Paradies. Und dann kommen sie zu dem Ergebnis, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleibe ich hier. Wer Messer und Gabel richtig halten kann und beim Essen gerade sitzt, wer Ja und immer Danke sagt, dessen Chancen stehen ja nicht schlecht. Wer sich brav in jede Reihe stellt mit geputzten Schuhen, wer sein Schicksal mit Demut trägt, dem winkt die Erlösung zu. Aber ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Und wer weiß, ob es uns dort besser geht hinter dieser Tür. Und das ist so deren Text. Und es ist die Frage, manchmal auch für uns Christen, was stellen wir uns denn wirklich da vor, hinter dieser Tür? Und das ist jetzt spannend. Aber wir haben das Wort Gottes und es sagt uns etwas von diesem ewigen Paradies. Und das lesen wir in der Offenbarung 21, und das ist der Predigttext für heute Morgen. Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich werde immer wieder das ein oder andere aus der Offenbarung zitieren. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und da stolpern wir schon gleich über eine Frage. Ja, Meer ist nicht mehr. Schade eigentlich, gell? Ja, aber vielleicht gibt es ja einen großen See, Bodensee oder sowas. Kann man ja auch surfen. Okay, also so wird es sein. Vers 2, und ich sah die heilige Stadt des Neuen Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte die große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Im Griechischen Skene, das Zelt, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. 21 Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, er wird mein Kind sein. Erstens, wie wird der Himmel sein? Der Himmel ist erstens ein Paradies. Es ist ein Ort des Paradieses. Paradies, ein Garten, wie am Anfang. Und wenn ich mir das Paradies vorstelle, wenn ich mir den Himmel vorstelle, dann drifte ich manchmal auf die beiden Münchnern im Himmel ab, die auf diesen weißen Wolken sitzen mit weißen Gewändern. Und dieser Gedanke, dort oben auf weißen Wolken rumzuschwirren, in alle Ewigkeiten Harfe zu zurren, die man nicht beherrscht, vielleicht dort, aber es wäre jetzt nicht so das Favorite-Instrument und das ist jetzt eine Ewigkeit machen, von Wolke zu Wolke springen, das ist für mich manchmal auch eine schwierige Vorstellung. Und bevor ich da abgleite in diese Karikatur, komme ich wieder zurück zu dem, was die Schrift mir sagt. Es ist wie ein Paradies. In der Offenbarung 22, Vers 1 bis 2 steht das. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes und mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Dort gibt es einen Strom, Wasser, Bäume. Es ist wie im Paradies. Und es ist wie im Paradies, alles wieder gut. Genesis 1, Vers 25, und er sah an alles, was er getan hat, und siehe, es war gut. Dann schuf er den Menschen und er schaut es wieder an in Vers 31, Genesis 1, Vers 31. Und siehe, es war sehr gut. Und Himmel ist Paradies. Es ist alles sehr gut. Es ist natürlich, es ist kreatürlich, es ist schöpferisch. Und der Gedanke, der mir da kommt, warum sollte sich Gott nach all dieser Kreativität, die er uns hier gezeigt haben, wieder in der Ewigkeit limitieren? Manche Leute haben ja Angst, wer will dort hin und das wird ja alles schlichter, goldene Platten und Straßen, wer will das haben? Nein, wenn Gott in der ersten Schöpfung so kreativ war, wieso sollte er sich bei der neuen Welt verschlechtern? Es ist alles wieder gut mit Bäumen, Wiesen, Wäldern, Bergen und Wasser. Es wird Erholung dort geben, es wird wahrscheinlich auch Arbeit wieder geben. Wir werden arbeiten, wir werden schaffen, wir selbst werden wieder schöpferisch tätig. Und das ist keine Drohung, sondern es ist eine Freude, denn ich glaube, wir sind so angelegt. Und es ist ein Ort, der ganz menschgemäß ist, ein Ort, der zu uns passt, wo Körper und Seele und Geist wieder vereint sind, wo wir wieder ganzheitlich sind. Das ist, was wir eben im Zeugnis gehört haben mit dem Pastor, der jetzt wieder zwei Beine hat. Ich hatte auch einen Vorgänger, mein Kollege Bernhard Rebsch, der sagte immer, als er sein Bein verloren hatte, das ist schon im Himmel. Und seine Frau sagte, das kannst du dann im Fundbüro abholen. Und wir werden dort wieder hergestellt sein. Wir werden auch körperlich wieder hergestellt sein. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Aber es ist natürlich ein Auferstehungsleib und wir sehen bei Jesus, wie dieser Körper, Seele, Geist, wie dieser Mensch sein wird. Er wird erkennbar sein. Auch das ist hilfreich. Wir werden erkennbar sein, auch leiblich. Wir werden unterschiedlich sein. Manche haben die Befürchtung, wir werden dort als Geister umherschwirren. Nein, wir werden auch leiblich wieder auferstehen. Wir werden erkennbar sein. Aber doch, es wird alles neu sein. Es wird vieles Natürliches sein, aber doch ist es gänzlich übernatürlich. Als Jesus vom Tod auferstanden ist, dann hat er gegessen. Und man sah die Male in seiner Hand. Er war erkennbar. Er war immer noch Jesus. Auch ganz leiblich. Und doch war etwas ganz Übernatürliches, dass sie wieder fragten, wer ist es? Und dann ging er einfach durch geschlossene Türen, ganz übernatürlich. Der Himmel ist erstens ein Paradies, ein Ort des Paradieses. Der Himmel ist aber zweitens auch ein neuer Himmel, ein Ort der Reinheit, ein Ort aus Gold. Offenbarung 21, Vers 1, und siehe, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Vers 18, und ihr Mauerwerk, diese Stadt war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und dann lesen wir von den Toren, die aus ganzen Perlen waren. Vers 21, die 12 Tore waren 12 Perlen. Unvorstellbar. Und das ist das, wo mancher so einen Schock kriegt, der gerne in der Natur draußen ist und sagt, oh wei, alles nur Gold und Glas. Aber das ist ein Bild, eine Begrifflichkeit für das Reine, das Wertvolle und das Helle. Und ich bin froh, dass wir in einer Stadt der Sauberkeit sind, in einer Stadt der Reinheit, des Glanzes, des Strahlens, der Heiligkeit und der Helle. In Johannes 3, Vers 20 sagt Jesus selbst, in Johannes 3, Vers 20 sagt er etwas von so einer Helle, von einem Strahlen. In Johannes 3, Vers 20 sagt er, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht an das Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wir suchen das Licht. Und ich bin froh, dass der Himmel ein Ort des Lichtes, der Reinheit und der Klarheit ist, der Sauberheit und der Heiligkeit, wo wir keine Angst mehr haben müssen, wo es nicht dunkel ist, keine Unterführung, kein dunkler Parkplatz, keine Nacht, keine Angst. Und das ist mit diesem schönen Himmel der Reinheit gezahlt. Und trotzdem, es ist gottgemäß. Der Himmel wird uns entsprechend sein, dass wir uns wohlfühlen. Es wird paradiesisch sein. Aber es ist auch voller Reinheit und Gold und Heiligkeit. Er ist ganz gottgemäß. Und daher nicht zu fassen. In 1. Korinther 15, Vers 41 kann man das nachlesen. 1. Korinther 15, Vers 41. Es ist ein ganz anderer Glanz, heißt es dort. Es ist ganz anders, als wir uns hier je vorstellen können. Offenbarung 21, Vers 10. Und er führte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Es ist ganz anders, ganz neu, eine neue Realität, übernatürlich und unbeschreiblich. Und damit müssen wir hier einfach leben. Drittens, der Himmel ist ein Ort des Paradieses. Er ist ein Ort der Reinheit und Helligkeit und Klarheit. Und drittens, es ist eine Stadt. Tenpolin, Polis. Ein Ort der Gemeinschaft. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, herunterkommen. In Johannes 14, Vers 2 und 3, Johannes 14, Vers 2 und 3, sagt Jesus, ich bin gegangen und ich bereite euch eine Stätte. Johannes 14, Vers 2 und 3. Und manche haben Angst vor der Stadt, aber Stadt ist gut. Stadt ist ein Zuhause. Stadt ist eine Heimat. My home is my castle. Gott bereitet mir eine Stätte, wir haben einen Ort. Und das ist gut zu wissen, denn es gibt viele Leute, und wir sind da ein bisschen verwöhnt, aber viele Leute auf der Flucht, viele Leute, die keine Zuhause mehr haben, die würden sich danach sehnen. Und Gott sagt, ich bereite dir eine Stätte. Und vielleicht wirst du die hier auf Erden nie mehr finden. Es gibt so viele Leute, die sind verwurzelt, verfolgt. Wir sehen das im Irak, im Iran, in Syrien. Heimatlos unter Zeltplan mit offenem Boden, wo das Wasser reinrinnt. Auf den Philippinen vom Wasser und Flut und Wind eine Heimat, die verwüstet ist. Und Gott bereitet uns eine Heimat, die unzerstörbar ist, die von Geborgenheit spricht. Und wir kennen das vielleicht, ich bin gerne alleine, ich bin gerne in der Natur, ich gehe gerne wandern, aber es ist das Schönste, auch nach einer einsamen Wanderung, nach einem einsamen Abenteuer, alleine am Ende eines Tages, am Ende einer Woche, am Ende eines Monats, zurückzukommen in die Heimat. Man kann das Alleinsein ertragen, wenn man Geborgenheit hat, wenn man weiß, wo Heimat ist. Und Paulus beschreibt es und sagt, wir haben hier auf Erden keine Heimat. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind nicht mehr primär Deutsche, Syrer, Iraker, Brasilianer oder Russen. Wir sind nicht Ausländer, sondern wir sind Bürger in Christus des Himmels. Das ist unsere erste Staatsangehörigkeit. Zufällig vielleicht Deutsch oder Engländer oder Amerikaner, Japaner, Chinese oder was auch immer. Wir haben eine Heimat. Gott schenkt uns diese Stadt. Es ist ein Ort der Gemeinschaft. Das heißt, es ist beziehungsgemäß. Der Himmel, da brauchen wir keine Angst haben, ist auf Beziehung gegründet. Es ist ganz natürlich. Wir werden uns wiedersehen mit den Lieben in Christus. Und ich bin so froh, dass wir dort weiter leben werden. Dass mit dem Tod hier nicht das Ende ist. Dass wir nicht am Grab stehen und viele Christen in den Nichtchristen in den Todesanzeigen schreiben, wir werden dich nie vergessen. Oder du wirst weiterleben, solange wir an dich denken. Wie lang hält das vor? Wirklich. Wir sagen nicht nur, wir werden dich nicht vergessen. Auch das können wir sagen. Wir wollen viele im Gedächtnis behalten. Aber wir sagen eben nicht nur, wir werden dich nicht vergessen, sondern wir dürfen sagen, wir werden uns wiedersehen. Und je älter ich werde, je kürzer wird die Dauer, bis ich jemand wiedersehe. Es ist nicht mehr lang. Wir werden uns wiedersehen. Sind deine Eltern dabei? Sind deine Geschwister dabei? Sind deine Kinder dabei? Sind deine Freunde dabei? Deine Kommilitonen, deine Verwandten, deine Nachbarn, deine Schulfreunde, deine Vereinskollegen? Sind die dabei? Werdet ihr euch wiedersehen? Der Himmel ist beziehungsgemäß. In der Stadt werden wir uns versammeln, zusammen feiern. Das ist unsere Heimat. Dort gehen wir hin. Viertens, der Himmel ist auch ein Ort, wo ein Thron steht. Es ist der Ort der Sicherheit, auch Anspielung auf des Gerichtes. In 20, Vers 11 steht das, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. 21, Vers 3, und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Dort gibt es den Thron, dort gibt es das gerechte Gericht. In Offenbarung 15, Vers 4, Offenbarung 16, Vers 7, lesen wir davon, Gottes Gerichte sind gerecht. Und viele Leute werden sagen, was ist mit denen, die nichts gehört haben? Was ist mit denen, die so gelebt haben? Was ist mit denen, die zurückgefallen sind? Was ist mit denen, die da das erlebt haben und dieses? Und was wird Gott machen? Wir dürfen zufrieden sein und uns beruhigen. Gott wird gerechte Gerichte führen. Es bleibt die letzte Instanz und das, was hier ungerecht bleibt, wird vor Gott zu Recht gemacht. Und das ist wichtig zu wissen. Nur so kann ich auch meinem Schuldigen vergeben, weil ich weiß, Gott wird es richten. Nur auf Grundlage der Gerechtigkeit ist auch die Liebe vollkommen. Nur auf Grundlage der Gerechtigkeit ist die Liebe vollkommen. gäbe es keine Gerichtsbarkeit, gäbe es kein Zurechtbringen, wäre die Liebe nicht vollkommen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit und Gnade gehören zusammen. Und es vereint sich in Jesus, Johannes 1. Es ist ein Ort des Gerichtes, aber auch ein Ort der Herrschaft. Alles unter diesem Thronsaal. Auf diesem Thron sitzt der König. Er wird regieren. Offenbarung 21, Vers 6. Er sprach, ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Offenbarung 1, Vers 18. Und ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe. Ich bin nicht tot zu kriegen. Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist der Souverän. Basileus, Basileon, Kyrios, Kyrion, König aller Könige. Er ist nicht nur ein König unter Königen, sondern er ist etwas ganz anderes. Auf einem anderen Niveau ist er ist der König. Alles, was sich König nennt. Und wir werden dorthin kommen und wir werden den Ort haben, wo wir den König sehen werden. Erstens, der Himmel ist paradiesisch, ganz kreatürlich. Er ist ein Ort des Himmels, ganz rein. Er ist ein Ort der Stadt, der Geborgenheit, der neuen Heimat, der Gemeinschaft. Und er ist der Thronsaal, ein Ort der Sicherheit. Ich brauche nicht mehr Angst haben. Es ist zurechtgebracht. Mich wird keiner mehr verfolgen. Und es ist ein Festsaal, fünftens. Es ist ein Hochzeitssaal, ein Ort der Freude. Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Offenbarung 19, Vers 7 bis 9. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönen, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Vers 9, 19, Vers 9. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Es ist ein Ort der Freude, der Feier. Wir werden dort feiern, ein Hochzeitsmahl. Es ist Feiern ohne Ende. Ich mag das. Es ist Feiern ohne Ende. Es ist Freude ohne Reue. Ich kann mich hier auch freuen, aber manchmal freut es mich am Tag drauf. Das wird eine Freude sein ohne Reue und es wird Anbetung sein ohne Angst. Was werden die anderen denken? Wie werde ich mich fühlen? Ich werde frei sein, anzubeten und Gott zu loben, so wie ich bin. Es ist ein Ort der Freude und des Lobes. Es ist ein Ort der Hochzeit. Es ist ein christusgemäßer Ort. Ein Ort, der ganz auf Christus passt. Und hier geht es nicht nur um die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, sondern hier geht es letztendlich um die Gemeinschaft zu Jesus. Und die Frage muss sich jetzt ändern. Es geht nicht so sehr darum, wie wird es im Himmel sein? Wie wird es dort aussehen? Sondern die Frage ist eigentlich, wer wird dort sein? Wer wird dort sein? Ich glaube, deshalb sind auch die ganzen Anspielungen im Himmel sehr spartanisch, sehr flach gehalten, sehr symbolisch, nicht sehr deutlich. Ich glaube, der Herr hat es extra gemacht, damit ich zum Beispiel mich nicht nur auf den Himmel freue, wenn ich da Fußball spiele oder Skifahre. Es wäre viel zu banal. Und da bleibt die Schrift im Verborgenen, sie lässt es da auch im Verborgenen. Sie deutet es immer nur an, wie ich es eben versucht habe in diesen fünf Punkten. Aber das Entscheidende an der Schrift ist gar nicht so sehr, was werden wir dort machen? Das interessiert gar nicht. Sondern die Frage ist, wer ist dort? Das interessiert die Schrift. Hast du ein Interesse an mir, sagt Jesus. Freust du dich auf mich? Die Beziehung zu den Menschen ist immer wichtiger als die Beziehung zum Ort. Es geht nicht um den Ort, sondern um den Menschen. Es geht nicht darum, wie sieht der Himmel aus. Es geht darum, wie sehe ich Christus. Daran entscheidet sich alles. Der Mensch ist immer wichtiger als der Ort. Wir haben doch gerade Weihnachten gefeiert. Coming home for Christmas wird gesungen, ja? Und dann sehen wir uns auf Weihnachten. Und jeder, der irgendwo mal Schichtdienst hatte oder so, oder im Ausland war, der freute sich. Und sagen das mit Chris Rea mit Coming home for Christmas. Und dann freut man sich. Aber man freut sich doch nicht auf Oberhof in Rheinland-Pfalz im Regen bei 12 Grad. Aber doch freue ich mich auf Oberhof in Rheinland-Pfalz, weil das mein Zuhause ist. Das waren meine Eltern, das sind meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Lieben, meine Nachbarn. Und da freue ich mich auch auf die Menschen. Der Mensch ist immer wichtiger als der Ort. Und deshalb, das Große am Himmel ist Jesus. Und Jesus ist mein Heil. Wen sehe ich dort? Jesus, er ist mein Heil. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Jesus ist mein Heil. Jesus lässt das Alte vergehen. Das Böse ist nicht mehr. Der Tod ist nicht mehr. Die Gegenwart der Sünde ist nicht mehr. Die Scham ist nicht mehr. Die Schande ist nicht mehr. Das Verderben ist nicht mehr. Das Verbrechen ist nicht mehr. Die Vergewaltigung ist nicht mehr. Die Verfolgung ist nicht mehr. Krieg ist nicht mehr. Krankheit ist nicht mehr. Und ich lasse mir die Freude an dem Himmel nicht ausreden. Ich freue mich auf den Punkt, wo das nicht mehr ist. Und es gibt so viele Theologen, die sagen, ach, freu dich doch am Jetzt und am Hier und das müsste uns so begeistern und der Himmel und das ist alles Vertröstung. Nein, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf den Ort des Heils in Christus, wo all das Böse nicht mehr ist. Und jeder, der krank war oder jemand ist, der krank ist oder gefangen ist oder unter Verfolgung leidet oder dem Leid dieser Welt zerbrochen ist, der kann nur schreien und sich hoffen und sich freuen auf das Heil in Christus. Das Alte ist nicht mehr. Ich lasse mir die Freude daran nicht verderben. Übrigens habe ich ein Kronzeugen des Paulus, der sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Auch er spricht von der Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das ist der Punkt, das Ausrufezeichen hinter unserem Leben mit Christus. Also, muss ich nur mal sagen, nebenbei. Jesus lässt das Alte vergehen und, das ist entscheidend, in Offenbarung 21, Vers 5, und er macht alles neu. Offenbarung 21, Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das ist entscheidend. Das habe ich lange nicht verstanden. Ich dachte, wir kommen im Himmel und Gott repariert uns ein bisschen. Er verbessert uns ein bisschen. Er tunt uns ein bisschen. Nein, er macht uns neu. Und das ist wesentlich. Weil das, was er hier auf Erden macht, das ist schon verbessert. Er heilt uns schon, auch hier in dieser Zeit. Ganzheitlich. An unserem Geist, da sind wir neu geboren, aber auch in unserer Seele. Er heilt unsere Seelen und er heilt auch unseren Leib. Aber an Seele und Leib bleiben auch Verletzungen, es bleiben auch Narben. Mein Kollege, der bis zu seinem Ende unter Phantomschmerzen litt. Es bleiben die Narben äußerlich unsere Verletzungen, es bleiben die Narben an unseren Seelen, die immer wieder aufbrechen und glühen, auch nach Jahren und nach Jahrzehnten. Und das wird endlich geheilt. Diese Phantomschmerzen unserer Seele werden nicht mehr sein. Gott heilt nicht nur, er macht neu. Und dort wird die Spannung und Zerrissenheit unseres Lebens endlich aufgehoben. Hier nicht. Hier zeitweise. Aber dass selbst Paulus schreibt, ich vergesse lieber, was hinten war, ich vergesse es lieber. Und ich sehne mich und strecke mich aus nach vorne. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich siehe, ich bin ergriffen. Da ist noch diese Spannung in dieser Zeit, aber dort ist endlich aus mit dieser Spannung. Es ist alles neu. Ich bin komplett, ich bin vollkommen in Christus. Das macht Jesus in meinem Leben. In seinem Angesicht werden die Tränen getrocknet. In seinem Angesicht werden wir heil. Jesus, mein Heil. Jesus, meine Liebe. Christus ist da. Ich habe es gerade noch mal in Kapitel 22 gelesen. Da sagt Jesus dreimal, siehe, ich komme bald. Freue ich mich auf Jesus. Freue ich mich auf Jesus, freue ich mich, ihn zu sehen. Ich muss euch den Himmel nicht schmackhaft machen mit irgendwelchen Pillepalle, was da oben alles ist. Die Kernfrage, an dem sich alles entscheidet, ist, freue ich mich auf Jesus. In dem Maße, in dem ich mich auf dem Himmel freue, offenbart es das Maß an meiner Freude an Jesus. Oder umgekehrt, in dem Maße, in dem ich mich auf Jesus freue, in dem Maße freue ich mich auch auf den Himmel, wo ich ihn endlich sehe. Die Freude an dem Himmel beginnt daher mit der Freude an Jesus hier. Wie präsent ist mir Jesus hier? Wie freue ich mich heute auf ein Leben mit Jesus? Denn das ist gewisslich wahr, das hat Hans-Joachim Eckstein gesagt. Ich kann mich doch nur auf das freuen, was ich kenne. Ich kann mich nur auf das freuen, was ich kenne. Und deshalb ist die entscheidende Frage, kenne ich Jesus hier und jetzt? Und das können wir lernen. Wir können hier Jesus kennenlernen. Und dann brauchen wir nicht mehr wie die toten Hosen singen. Wer weiß, wie es uns dort geht hinter dieser Tür. Denn wir wissen es, wie es uns dort geht hinter dieser Tür, weil wir wissen, wie es uns geht vor dieser Tür. In Jesus. Ich weiß, dass es dort paradiesisch sein wird, denn Jesus hat mir hier das Paradies gezeigt. Wenn ich mit Jesus hier auf diesen Bergen stehe, alleine in dieser Schöpfung, und es raubt mir den Atem in diesen Bergen, in den Alpen, in den Rocky Mountains, in denen ich stand. Es raubt mir hier den Atem an dem Meer und die Wellen brechen über einen herein. Es raubt mir hier den Atem unter einem Sternenzelt oder vor den Blumen oder vor den Pflanzen, den Tieren, den Kindern, den Geschöpfen, den Menschen. Wenn es mir hier den Atem raubt oder Jesus als so einen wunderbaren Schöpfer kennenlernen sollte, da brauche ich doch keine Angst haben, dass es dort oben flach und langweilig wird. Da bin ich gespannt. Keith Green hat gesagt, wenn er für diese Erde 6 Tage gebraucht hat, was wird es wohl sein, wenn er schon 2000 Jahre an der Ewigkeit arbeitet? Im Vergleich dazu ist this one like living in a garbage can. Es ist, als ob wir hier im Mülleimer leben, im Vergleich zu dem, was kommt. Wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir Jesus als einen Ort der Reinheit, weil Jesus mich rein macht. Bei ihm spüre ich etwas von diesem Glanz dieser neuen Stadt, von der Helligkeit des Lebens, vor den düsteren Wolken, die immer wieder aufreißen. Und ich brauche keine Angst haben vor einem komischen Himmel, sondern vor dem Glanz dieser Stadt, auf die ich mich freue. Ich freue mich an der Sonne, ich freue mich an der Herrlichkeit, an der Heiligkeit, an der Reinheit, ohne schlechtem Gewissen. Jesus macht mich heute rein, er ist mir heute gut und deshalb freue ich mich auf die Ewigkeit. Er ist der Ort der Gemeinschaft, weil Jesus mir heute Gemeinschaft schenkt und mich immer in Gemeinschaft führt. Ich brauche nicht alleine sein, ich darf das hier in dieser Zeit erleben, wie Jesus es zu Petrus gesagt hat. Ihr habt hier Leute verloren und Familie verloren, aber habe ich es euch nicht 1000-fach zurückgegeben? Hier in dieser Zeit. Und was wird es für ein Ort der Gemeinschaft sein, wenn wir dort sitzen in der Ewigkeit und voneinander die Geschichten hören, wie hier bei diesen Zeugnissen. Und wir werden sitzen ohne Neid, ohne Missgunst, sondern mit offenen Mündern und hören, was andere, unsere Geschwister mit dem Herrn erlebt haben und erlitten haben und was sie dort erfahren haben. Und es ist ein Ort der Gemeinschaft, den ich ansatzweise hier schmecken darf. Ein Ort der Sicherheit, weil Jesus mir hier Sicherheit gibt. Des Thrones und des Gerichtes, weil er hier Dinge zurechtbringt. Und ein Ort der Hochzeit und der Freude, weil Jesus mir hier schon Freude schenkt. Wir müssen nicht irgendwie in den Himmel und uns dort hochbahnen. dass der Weg dorthin ist tatsächlich zu schwierig. Aber Jesus bringt uns den Himmel. Das ist das Wunderbare. Durch seinen Geist kommt Jesus in unser Leben. Und so heißt es in der Schrift, der Heilige Geist ist der Vorgeschmack. Arabon. Das Unterpfand der Ewigkeit und der Erbschaft. Und wir können hier vorschmecken von dem, was ist. Und je mehr wir hier anschmecken von Jesus, je mehr wir ihm heute erleben, je größer wird die Freude auf die Ewigkeit. Die entscheidende Frage nach dem Himmel stellt sich also nicht nach unserem Tod. Die entscheidende Frage nach dem Himmel stellt sich hier und heute. Kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Freust du dich auf Jesus? Und Jesus selbst sagt, wahrlich, wahrlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat jetzt das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Johannes 5, Vers 24. Der Himmel beginnt jetzt. Lydia Vollmer, eine junge Frau, die vor einigen Jahren verstorben ist, mit paar 20, und die auch in einer anderen Bibelschule von uns war in Schweden, die schreibt, als sie an Krebs erkrankt und am Ende auch daran erstirbt. Sie schreibt am 15. Oktober 2008 in ihrem Tagebuch, ich habe mir in der letzten Zeit Gedanken gemacht, weshalb wir so oft für die unwichtigen Dinge in unserem Leben mehr Zeit brauchen als für die wichtigen. Ich bin wieder zu dem Entschluss gekommen, dass das Wichtigste die Beziehung zu Gott ist, unserem Schöpfer. Fakt ist, dass wir heute leben. Ja, heute müssen wir Entscheidungen treffen und hier in dieser Welt leben, nicht nur vertrösten. Aber die einzige Problematik, bei der wir uns Zukunftsgedanken machen müssen, ist die Frage, ob Jesus uns an der Himmelspforte erkennen wird. Ist Jesus dort? Und deshalb beginn heute mit Jesus zu leben. Lad ihn ein. Bitte ihn in dein Leben, dass er den Ort dieses Paradieses in dein Leben hineinlegt, der Reinheit, der die Sünden vergibt, der Gemeinschaft mit anderen Menschen, der Ort der Sicherheit, wo du weißt, das Gericht zieht an mir vorbei, und der Ort der Freude, wo ich mich auf Jesus freuen darf. Lade Jesus ein in dein Leben. Und wenn du Jesus schon kennst, dann lade andere ein, dass wir sie im Himmel sehen. Denn es gibt auch ein Verlorensein. Und da möchte ich nicht schuldig werden an meinem Nächsten, indem ich ihm das Beste verheimliche. Wie könnte ich feiern, wenn meine Lieben nicht dabei sind? Und wenn du Jesus einlädst, dann kannst du enden mit den Strophen aus Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Zion hört die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnade stark, von Wahrheit mächtig. Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du werte Kron, Herr Jesus, Gottes Sohn, Hosianna. Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. Amen.